Ihr dürft die Offenbarung, Kapitel 14, aufschlagen. Wir studieren Vers für Vers durch das Neue Testament, Sonntagmorgens. Wir sind in der Offenbarung 14. Ihr dürft euch gerne eine Bibel ausborgen, wenn ihr eure nicht dabei habt. Wir wollen das ganze Kapitel durchnehmen heute. Verschaffen uns einen Überblick über die Offenbarung und versuchen, das, was wir hier lesen, auf unser Leben anzuwenden. Ich möchte heute gerne einsteigen mit einem Video. Nee, nicht das, davor noch. Ihr kennt das schon, ich habe das, als wir in Kapitel 5 waren, schon mal gespielt. Genau, ein Video von dem größten Männerchor, der je gesungen hat. Zusammen. 8000 Männer. Lasst es einfach mal auf euch wirken, so als Einstimmung. Eindrucksvoll. Wir werden heute in unserem Abschnitt einen Männerchor sehen aus 144.000 Männern. Anbetende Männer. Was für ein wunderbares Bild das ist. Und das ist ein Kontrast zu der Gruppe, die wir letztes Mal gesehen haben, die Götzendiener, die Menschen, die das Tier namens 666 anbeten, die mit seinem Namen bezeichnet sind auf ihrer Stirn oder auf ihrer rechten Hand. Und es wird uns nicht beschrieben, wie diese Leute aussehen, aber ich kann mir vorstellen, das sind die mit den schwarzen Klamotten und den schwarzen Hüten, zumindest geistlich ist das wahr, die Nachfolger des Teufels, die Bürger des Reiches, der Finsternis, Atheisten, Materialisten, Egoisten, Anhänger von falschen Religionen, Liebhaber dieser Welt. Wir wissen, wer die sind, die 666 anbeten. Das sind alle, die für irgendjemanden oder für irgendetwas anderes leben, außer dem lebendigen und dem wahren Gott, der sich uns in der Bibel offenbart, unserem Schöpfer. Die, die für irgendjemanden oder irgendetwas Geschaffenes leben. Und was für einen Kontrast haben wir hier im Kapitel 14. 144.000 christliche Männer in weißen Gewändern, Himmelsbürger, Soldaten Christi, Vertreter des Reiches, des Lichts. Und wir haben diese Gruppe schon in Kapitel 7 gesehen. Und da haben wir uns auch drüber unterhalten, über verschiedene Theorien, wer diese Männer genau sind, ob das Juden sind oder alle Gläubigen repräsentieren. Heute wollen wir uns an dem Grundkonsens genügen lassen, das sind Christen. Und es sind die Repräsentanten der Erlösten. Ich glaube, diese Zahl ist symbolisch zu verstehen, die 144.000. Sie sind erkauft für Gott. Und von dem Lamm, im Vers 4 lesen wir davon, durch das Blut des Lammes, Jesu kostbares Leben, das er für uns gelebt hat und das er am Kreuz für uns gegeben hat, mit dem er uns freigekauft hat von Sünde und Tod. Vers 1, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Wahrscheinlich das himmlische Jerusalem, sind Himmelsbürger. Und ob die schon im Himmel sind oder noch auf der Erde, ist auch eine Diskussion unter Theologen, ist nicht so ganz klar. Hebräer 12 wird den Gläubigen gesagt, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zur Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Also sie stehen mit dem Lamm Jesus auf dem Berg Zion. Seht ihr übrigens, dass echte geistliche Männer Bergsteiger sind. Und ihr wisst, die Strandliebhaber, das ist das Tier auf dem Strand. Ist ein Scherz, okay? Ich komme aus Österreich, deswegen liebe ich die Berge. Meine Frau liebt den Strand dafür. Diese 144.000 sind gekennzeichnet für Gott. Gott ist ihre Identität, sind das Eigentum Gottes. Er ist ihr Herr und Gott. Sie tragen seinen Namen, Namen des Lammes und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen, gezeichnet für Gott. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Also wir sehen hier einen himmlischen Chor. Wort Harfe übrigens ist im Griechischen das Wort Kithara, also das sind Gitarristen hier. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Sie singen ein neues Lied, das Lied der Erlösten. Im Kapitel 15 sieht Johannes die Überwinder über das Tier. Und da haben sie Harfen Gottes. Und wir lesen da, sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Das Lied Moses sehen wir in 2. Mose Kapitel 15. Das war das Lied der Erlösten aus der Sklaverei in Ägypten. Das haben sie gesungen, nachdem sie Gott befreit hat, nach der Durchquerung des Meeres. Das ist das alte Lied, das Lied des alten Bundes. Diese 144.000 singen ein neues Lied. Ist das Lied des Lammes, ist das Lied des neuen Bundes, den wir in Jesus haben. Das Lied der Erlösung durch Jesus, durch sein Werk am Kreuz. Und nur die, die sich Jesus und seinem Werk am Kreuz für uns anvertraut haben, die können dieses Lied lernen und dieses Lied singen. Wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, und wenn du all dein Vertrauen von dir selbst wegsetzt und dem, was du tust oder dem, was du getan hast, dein Selbstvertrauen und es auf Jesus Christus setzt und das, was er für dich getan hat, allein, dann bist du gerettet. Dann kannst du dieses Lied singen. Dann bist du befreit von deiner ganzen Lebensschuld. Dann bist du versöhnt mit Gott. Und hey, wenn das nicht ein Grund ist, zu singen und zu jubeln, was sonst? Das ist so ein Geschenk. Das ist so wunderbar, dass wir als erlöste Menschen hier sein dürfen. Erkauft von Jesus. Befreit von Schuld. Versöhnt. Vergeben. Und Christen haben das immer getan, was wir auch tun. Lobpreis. Christen haben immer gesungen von ihrer Errettung und von dem, was Jesus für sie getan hat. Und Leute, lasst uns es nie selbstverständlich nehmen, dass uns darüber singen und uns darin freuen und voll Dankbarkeit sein. Wir sind so, so reich beschenkt. Was für ein Bild, 144.000 erlöste Männer, Nachfolger Jesu, die zu Gott singen und die ihn anbeten. Was für ein tolles Bild. Und die repräsentieren alle Gläubigen. Offensichtlich werden nicht nur Männer gerettet, Aber Gott hat die Männer berufen, seine Gemeinde und ihre Familien zu leiten. Und deswegen repräsentieren hier die 144.000 Männer die Erlösten. Und deswegen möchte ich heute Morgen zu Beginn ganz besonders zu euch Männern sprechen. Bist du so ein Mann? Bist du gezeichnet für Jesus? Bist du ein Anbeter Jesu? Bist du ein Mann, der voll Stolz sagt, ich bin Christ? Wie Josua gesagt hat, ich und mein Haus, meine Familie, wir werden dem Herrn folgen. Ihr könnt alle tun, was ihr wollt, aber wir werden dem Herrn folgen. Bist du ein Mann, der nicht nur im Fußballstadion grölen und singen kann, sondern der das Lob Gottes, den Lobpreis Gottes singt? Und viele Männer singen nur, wenn ihnen was wirklich wichtig ist. Bist du so ein Mann? Bist du ein Mann Gottes? Ein Mann, der aufsteht für Gott und für Jesu Reich, für den Jesus nicht irgendwie so ein Zusatz im Leben ist, für den noch Zeit ist oder Interesse übrig ist, wenn neben dem Job und der Familie und dem Fernsehen und dem Fußball und den Hobbys noch irgendwie Zeit übrig bleibt. Bist du ein Mann, dessen Leben Jesus ist? So wie der Paulus gesagt hat, das Leben ist für mich Christus. Das ist meine Identität, das ist, wer ich bin. Das Leben ist für mich Christus. Und er hat gesagt, die Liebe Christi treibt mich. Das ist das, was mein Leben, mein Herz zutiefst antreibt. Bist du so ein Mann? Bin ich so ein Mann? Es gibt nicht viele solche Männer in Deutschland. Aber ich will gern so ein Mann sein. Ich will gern ein Mann Gottes sein. Und ich möchte, dass ihr solche Männer seid. Ich will mitsingen mit den 144.000. Und Männer, ich will euch singen hören von eurer Erlösung. Mit Überzeugung, mit Glauben, mit Hingabe. Eine Armee von Soldaten Christi in diesem geistigen Kampf, in dem wir stehen. Und ich will hier in der Gemeinde Männer sehen und Männer hören, Gott anbeten hören. Männer, die beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und ohne zweifelnde Überlegung, wie es im 1. Timotheus 2 heißt. Ich will Männer sehen, die Leiter sind in ihren Familien, in Gottes Gemeinde, die vorangehen, die Vorbilder sind, die Licht sind. Und wir leiten vor allem durch unser Vorbild. Und es hat nichts mit Persönlichkeit oder mit Begabung zu tun. Wenn wir an die Pastoralbriefe denken, diese Anforderungsprofile an Älteste, da geht es einzig und allein um Charakter. Und es ist natürlich nicht nur ein Ziel für Männer, sondern für jeden reifen Christen. Wir alle wollen so sein. Und seht, was für Männer diese 144.000 sind. Im Vers 4 lesen wir zuerst dieses Sinnes, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, sexuell rein. Wie Jesus gesagt hat, beginnt das ja nicht mit Handlungen, sondern es beginnt in unseren Gedanken. Es beginnt in unseren Herzen. Und ist es nicht interessant, dass das der erste Punkt ist? Dieser Kampf um sexuelle Reinheit, das ist der Kampf jedes einzelnen Mannes. Und lass uns ehrlich sein, wir müssen uns nichts vormachen, Männer, oder? Das ist unser Hauptkampf, der Kampf gegen Lust, der Kampf gegen sexuelle Unreinheit. Dazu gehört jede Art von Sexualität außerhalb von Gottes Rahmen. Das ist die Ehe. Gott ist nicht gegen Sex, Gott ist für die Familie, für die Ehe. Kampf gegen Lust. Wenn du deine Freundin begrapscht, damit ihr ins Bett gehst, damit der Sekretärin flirtest, du dir pornografische Bilder ansiehst oder dir auch nur irgendeinen Film reinziehst, wo das dargestellt ist. Wenn irgendjemand mit irgendeiner anderen Frau intim ist als seiner Ehefrau, selbst in Gedanken, da fängt es an. Und da musst du Buße tun. Da musst du das als Sünde bekennen, übereinstimmen mit Gott und sagen, ja Herr, das ist Mist, das ist Sünde, das muss raus aus meinem Leben. Du musst umkehren davon, Buße tun. Und ein Schritt davon ist, dass du es bekennst. Vielleicht deiner Frau bekennst. Und ich rede auch zu mir, ich bin nicht der Superheilige, ich muss meiner Frau was bekennen diese Woche. Und dass du dir einen Bruder suchst vielleicht, dem du verantwortlich bist. Leute, anders kommt ihr aus dem Porno-Zeugs und diesen Gebundenheiten im sexuellen Bereich nicht raus. Nur durch radikale Offenheit, durch radikale Verantwortlichkeit. Wir müssen diesen Kampf kämpfen, wir müssen diesen Kampf gewinnen, Männer Gottes. Und ein Mann, der diesen Bereich seines Lebens beherrschen kann oder der beherrscht ist vom Heiligen Geist in diesem Bereich seines Lebens, der ist es wahrscheinlich in allen anderen Bereichen auch. Wir müssen diesen Kampf gewinnen, mit Gottes Hilfe. Also der erste Punkt ist, Mann einer einzigen Frau, deiner Ehefrau oder deiner zukünftigen Ehefrau, wenn du noch nicht verheiratet bist. Zweiter Punkt, und wir können hier denselben Vers nehmen, denn ich glaube, dieses Bild von sexueller Treue ist eigentlich ein Bild für geistliche Treue. Das sehen wir oft im Alten Testament schon in der Bibel. Ich glaube, es geht hier um Männer, die nicht Gemeinschaft hatten mit der Hure Babylon und mit Isabel, diesen bösen Frauen, die wir gesehen haben. Schon. Und da geht es natürlich um Philosophien, um falsche Religion, um Götzendienst. Zweiter Punkt ist, ein Mann Gottes sein. Gott voll hingegeben. Keine Graubereiche in deinem Leben. Keinen Bereich, den du irgendwie vor Gott zurückhältst. Von mir aus dein Intimleben oder deine Gedanken, deinen Besitz, deine Gaben. Es gibt nichts, was du zurückhältst. Du bist ein Mann Gottes. Du gehörst ihm. Du hast nur einen Gott. So wie der Paulus gesagt hat, mein Leben ist Christus. Für ihn lebe ich. Als nächstes sehen wir, dass sie gehorsame Männer sind. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Bedingungslose Nachfolge. Gott ist mein Herr, Gott ist mein General. Und wenn er mir was sagt in seinem Wort, sage ich, jawohl, Sir, und ich tue es. Treue Nachfolger. Viertens, diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. Vierter Punkt ist, ich gehöre ihm. Niemand anderem. Ich gehöre nicht mir selbst. Ich gehöre nicht meiner Frau. Ich gehöre nicht meinem Chef. Ich gehöre nicht meinem Trainer. Ich gehöre nicht dieser Welt. Ich gehöre einem einzigen, und das ist Jesus Christus. Denn er hat mich erkauft mit dem höchsten Preis, der je bezahlt wurde für irgendetwas in diesem Universum. 1. Korinther 6, Vers 20. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Und Petrus sagt uns, nicht durch vergängliche Dinge, Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut Jesu Christi, Der höchste Preis, der je bezahlt wurde, Jesu kostbares Leben. Den Preis hat er für dich auf den Tisch gelegt, um dich frei zu kaufen, um dich zu erlösen. Ihr seid erkauft um einen Preis, deswegen verherrlicht nun Gott mit eurem Leib und mit eurem Leben. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Das muss unser Motto sein. Und als fünftes lesen wir, in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Kompromisslos ehrliche Männer. Keine Manipulierer. Männer, die ihr Wort halten, selbst wenn es zu ihrem Nachteil ist. Die 100% verlässlich sind. Ein Mann, ein Wort. Ist auch Mangelware heutzutage. Und als sechstes lesen wir, sie sind untadelig, das heißt unanklagbar, oder andere Übersetzungsmöglichkeit ist vorbildlich. Paulus konnte sagen, seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Das sollte jeder von uns sagen können. Vorbilder. Und wir reden hier nicht von absoluter Perfektion, offensichtlich. Da wäre niemand qualifiziert. Aber bist du so ein Mann? Bist du ein Mann Gottes? Können deine Frau, deine Kinder, deine Brüder oder deine Schwester dir folgen? Bist du so ein Vorbild? Soweit ein Wort an Männer, an alle eigentlich. Betrifft uns alle, aber Männer ganz besonders. Männer, wir müssen leiden, wir müssen vorangehen in diesen Dingen. Und Männer, wir haben einen besonderen, gottgegebenen Einfluss an diesem Punkt. Mach mal die nächste Grafik bitte an die Wand. Das ist eine Studie aus der Schweiz. Hier ist der Einfluss. Wie sieht es aus, wenn ein Familienmitglied sich in der Familie zuerst bekehrt? Und dann haben die erforscht, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Rest der Familie sich auch bekehrt? Wenn das Kind sich zuerst bekehrt, 17% Chance, dass sich die Eltern auch bekehren. Wenn die Mutter sich zuerst bekehrt, 35% Chance, dass sich ihr Ehemann und ihre Kinder auch zu Jesus bekehren. Wenn sich der Vater zuerst bekehrt, ich kann es nicht lesen, 93%. Dass auch seine Frau und seine Kinder dem Herrn nachfolgen werden. Männer, unterschätzt nie euren Einfluss, den ihr habt. Das ist ein Geschenk Gottes, das ist auch eine Verantwortung vor ihm. Im nächsten Abschnitt sehen wir eine Engelflugshow, mehr oder weniger. Wir werden so dreimal hintereinander verschiedene Engel sehen, die hintereinander fliegen. Und sie kündigen Gottes Gericht an. Und das müssen wir auch klar sehen. Das ist ein Teil von seiner Persönlichkeit. Das ist ein Teil von Gottes Handeln, Gericht. Manche Menschen haben ein sehr begrenztes Gottesbild. So dieses Bild vom lieben Gott. Sehr populär, oder? Weit verbreitet. Der liebe Gott. Gott ist so ein Hippie. Love, love, love. Der kann keiner Fliege was zuleide tun. Das ist Gott. Irgendwas so ein gleichgültiger, harmloser Trottel, wenn ich das so sagen darf. So ein Weichei-Gott, dem kannst du den Stinkefinger zeigen, gegen den kannst du rebellieren, über den kannst du dich lustig machen, den kannst du erniedrigen und verarschen und der wird dich immer lieb haben und sagen, hey, ist alles okay, ist trotzdem, hey, peace, love. So ein Weichei-Gott. Leute, das wäre kein Gott, der es wert wäre, angebetet zu werden. Ich würde so einen Gott nicht anbeten. Aber viele wollen so diesen lieben Gott, der sagt, ja, ja, ist alles okay, alles egal. Ja, ja, du darfst Gott spielen selber und ich bin dein Dienstleister, dass du dich gut fühlst. Und so ein Gott ist nicht anbetenswert. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Und er ist gnädig, er ist geduldig, er ist barmherzig und preis dem Herrn dafür. Aber die Bibel sagt uns genauso, Gott ist heilig und Gott ist ein Richter und Gott ist gerecht, Gott ist Licht. Gott ist unser Retter, aber Gott ist auch ein Richter und ein Herrscher. Und hier dieses Kapitel 14 ist eigentlich so ein Überleitungskapitel. Ab Kapitel 15 geht es richtig krass los mit Gericht. Hier sehen wir das Lamm aufstehen, um zu richten. Wir sehen das Lamm als Henker, wenn wir es so sagen wollen. Und ich weiß nicht, ob das so in dein Gottesbild passt. Wenn nicht, dann musst du dein Gottesbild ändern. Dann musst du umdenken. Das ist die Realität. Gott wird sich nicht ändern wegen dem, was du glaubst. Das wird deine Ewigkeit vielleicht verändern. Aber sicher nicht Gott, sicher nicht die Realität. Und das ist auch das biblische Bild. Gott als Richter. Und ich würde sagen, gerade weil Gott liebt, muss er richten. Und hasst der Sünde, weil Sünde zerstört. Und er wird sie richten. Und Gott hat Sünde gerichtet. Gott hat deine Sünde gerichtet am Kreuz. Du kannst es annehmen für dich persönlich, dann wird es für dich gelten. Oder du kannst es eines Tages selbst tragen, wenn du vor ihm stehst, als deinem Richter. Das ist deine Entscheidung. Aber Gott wird Sünde nicht ertragen. Das ist ein Teil seiner Liebe. Hey, wenn du eine Tochter hast, die du liebst und irgendein Kerl macht sich an die ran und tut dir Gewalt an und misshandelt sie und vergewaltigt sie, hey, wenn du nicht zornig bist darüber, wenn du nicht ein Verlangen nach Rechenschaft hast, wenn dir das gleichgültig ist, dann weiß ich nicht, dann bist du krank. Dann stimmt was nicht mit dir. Dann bist du mir ein bisschen unheimlich. Das ist normal. Gott ist Liebe und deswegen hasst er Sünde. Und deswegen wird er richten. Das gehört zusammen. So ein gleichgültiger Hippie ist nicht liebevoll. Gleichgültigkeit ist nicht dasselbe wie Liebe. Gott ist ein Vater. Gott liebt dich mit der Leidenschaft eines Vaters. Und es ist ihm nicht gleichgültig, wenn du dich zerstörst oder wenn du andere zerstörst durch deine Sünde. Aber weil Menschen Gottes Heiligkeit und Gottes Gerechtigkeit und Gottes Zorn nicht verstehen und nicht verstehen, wie böse Sünde ist und wie beleidigend Sünde ist für Gott, deswegen schätzen sie auch Gottes Gnade, nehmen wir uns seine Erlösung. Und das ist alles irgendwie so lulu wischiwaschi. Ja. Viele haben einen Mangel an Wertschätzung für das, was Jesus für uns getan hat. Und das fängt bei einem falschen Gottesbild an. Deswegen ist wichtig, dass wir klar sehen. Lasst uns nicht einen Teil der Bibel nehmen und einen anderen Teil ausklammern. Hier in der Offenbarung sehen wir Gott ganz krass als Richter. Also, Engelflugshow. Erster Engel, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel hoch am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte. Seht ihr, das Evangelium ändert sich nicht. Das Evangelium bleibt immer gleich. Wenn jemand kommt und ein anderes Evangelium verkündigt, hat Paulus gesagt, als das, was er verkündigt hat, dann ist es ein falsches Evangelium, ein anderes Evangelium. Das ewige Evangelium, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Manche glauben, dass dieser Engel, Wort Engel bedeutet ja so viel wie Botschafter, dass es ein Bild für die Verkündigung des Evangeliums ist durch die Gemeinde Jesu, ein Bild für Evangelisation. Jesus hat seine Nachfolger damit beauftragt, die gute Nachricht weiterzusagen. Nicht die Engel unbedingt. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, lesen wir sogar, dass Cornelius gebetet hat, dieser heidnische Hauptmann, und ein Engel ist ihm im Traum erschienen Und er hat ihm nicht das Evangelium gepredigt, aber er hat ihm gesagt, hier sende nach Joppe zu einem Petrus und der soll kommen und dir das Evangelium erklären. Es ist unsere Verantwortung. Wart nicht darauf, dass Engel das tun. Es ist deine Verantwortung und meine Verantwortung, das Evangelium weiterzusagen. Es ist eine Bringschuld, keine Hohlschuld übrigens. Die Historizisten, also die die Offenbarung in der Geschichte, in der ganzen Geschichte erfüllt sehen, sehen in diesem Engel die Missionsbewegung, also Wesley und Whitfield und Edwards und Finney, also diese großen Evangelisten des 19. und 20. Jahrhunderts. Andere sehen hier Matthäus 24, Vers 14 erfüllt, wo Jesus sagt, dieses Evangelium des Reiches oder der Königsherrschaft Gottes wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Und seht hier oder hört hier Vers 7, was dieser Engel sagt oder eigentlich schreit er es. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Betet den Schöpfer an und nicht das Geschöpf. Mit lauter Stimme, fürchtet Gott. Kaum einer tut es noch heute. Fürchtet Gott, echte Ehrfurcht vor Gott. Das ist keine Option für uns Christen. Fürchtet Gott, schreit der Engel. Und als zweites schreit er, gebt ihm Ehre. Ja, aber was ist mit mir? Ist doch egal. Es geht nicht um dich, es geht um Gott in deinem Leben. Aber was habe ich davon? Egal, es geht nicht um dich, es geht um Gott. Aber ich will das. Hey, was will Gott? Fürchtet Gott, gebt ihm Ehre. Und Gott wird die Ehre bekommen. Und das ist die Botschaft, die muss auch ins Land. Ist sie bei euch angekommen? Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Gott wird die Ehre bekommen. Entweder wird er das durch deine Anbetung bekommen oder er wird seine Ehre durch dein Gericht bekommen, wenn er dich richtet. Aber Gott wird die Ehre bekommen und wenn alles gesagt und getan ist, wird jedes Knie sich vor ihm beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Vers 8. Und ein zweiter Engel folgte und sprach, Gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Das ist die erste Erwähnung von Babylon in der Offenbarung. Und wir werden uns da im Kapitel 17 und 18 ausführlich damit beschäftigen. Gefallen ist Babylon, der Fall der christenverfolgenden Stadt. Und ich gebe euch heute nur ganz kurzen Abriss. Du kannst die nächste Grafik drauf machen. Da haben wir wieder dieses Bild der verschiedenen Auslegungen. Die Historizisten sehen in Babylon das Papsttum, das gerichtet wurde in der Französischen Revolution. So sehen sie die Zornschalen. Die Präteristen sehen Jerusalem oder Rom als Babylon. Die Futuristen sehen die abgefallene Kirche am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, als Babylon. Und die Idealisten sehen das System dieser Welt allgemein. Aber Babylon ist gefallen. Babylon wird gerichtet. Und das Gericht Gottes über das historische Babylon, von dem wir im Alten Testament lesen, ist ein Bild für sein Gericht über das endzeitliche Babylon. Ich lese euch mal vor, Jeremia 51 zum Beispiel, Vers 6. Da sagt Gott, flieht aus Babel hinaus und rettet euch. Jeder rette sein Leben, dass ihr in seiner Schuld nicht umkommt. Denn es ist die Zeit der Rache des Herrn. Was es getan hat, vergilt er ihm. Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn, der die ganze Erde berauschte. Von seinem Wein haben die Nationen getrunken, darum sind die Nationen wie toll geworden, betrunken von diesem Götzendienst, Babylons, Materialismus, all diesen Dingen. In Jesaja 21 haben wir, die wir zusammen Jesaja studieren, gerade gelesen: Gefallen, gefallen ist Babel und alle Götzenbilder seiner Götter sind zu Boden geschmettert. Also die Götter Babels, die Götzen werden zerstört und gerichtet. Das ist die Grundlage für diesen Abschnitt hier. Gericht über das historische Babylon, hier Gericht über das Babylon, das wir hier sehen. Wir kommen im Kapitel 17 dazu, worum es sich genau handelt. Vers 9, dritter Engel. Und ein anderer dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Wein wurde den Gekreuzigten gegeben. Das war so eine Tradition, die Römer hatten. Erinnert euch, Jesus haben sie es angeboten. Hier sehen wir den ungemischten Wein des Grimmes Gottes, des Zornes Gottes. Unverdünnt. Der pure Zorn Gottes. Ungemischt mit Barmherzigkeit. Manche sehen hier ein irdisches Gericht über die Ungläubigen, zum Beispiel die Zerstörung Jerusalems. Andere sehen hier das letzte, das ewige Gericht angekündigt. Und Leute, in der Hölle wird der ungetrübte Zorn Gottes spürbar sein. Nicht eine Zornschorle irgendwie vermischt. Nee, pur. Auf der Erde ist meistens Gottes Zorn gemischt mit Gnade. Aber in der Hölle wird es anders sein. So wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engel und vor dem Lamm. Feuer und Schwefel erinnert uns an Sodom und Gomorra. Sie ein Bild von der permanenten Zerstörung Babels. Diese Sprache hier kennen wir aus Jesaja Kapitel 34, Vers 10. Da ist die Rede von einem irdischen Gericht, von Gottes Gericht über die Nation Edom. Und da steht: Edoms Bäche verwandeln sich in Pech und sein Boden in Schwefel und sein Land wird zu brennendem Pech. Tag und Nacht erlischt es nicht, ewig steigt sein Rauch empor. Von Generation zu Generation liegt es in Trümmern, für immer und ewig zieht niemand hindurch. Also ein Bild von permanenter Zerstörung. Vers 11, und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Es gibt keinen Frieden ohne Jesus. Vers 12, hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Unterstreicht auch Ausharren und Bewahren. Die Gebote Gottes, den Glauben an Jesus. Leute, wir müssen unser Leben als Christ, unsere Nachfolge auf lange Sicht anlegen, mit einer ewigen Perspektive. Das ist nicht irgendwie so ein schneller, kurzer Sprint, vorübergehend, solange es Spaß macht, solange es uns gut geht. Nee, es ist ein Dauerlauf bis zur Ziellinie. Und wir lassen uns von keinem Kampf abhalten. Vers 13, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig, glücklich in ihrer Seele, die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Da wird unsere Ruhe sein, da wird unser Urlaub sein. Jetzt sind wir im Schlachtfeld, geistiges Schlachtfeld in dieser Welt. Wenn wir bei ihm sind in der Ewigkeit, werden wir ruhen. Und wir lesen hier, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Wisst ihr, es gibt nur eines, was ihr euch mitnehmen könnt in die Ewigkeit. Und es ist nicht euer Haus, es ist nicht euer Auto, es ist nicht euer Geld oder euer Gold oder eure Aktien oder euer Ferienhaus oder euren Garten und die tolle Deko, die ihr da rumhängen habt, oder auch nicht unser Gemeindegebäude oder eine Kirche oder sonst was. Nur eines können wir mitnehmen. Und es ist das, was wir für Jesus getan haben. Zu seiner Ehre. Das bleibt. Dafür werden wir belohnt, sagt Jesus. So sammeln wir Schätze im Himmel. Und wenn es nur ein Glas Wasser ist, dass du einem Durstigen im Namen Jesu gibst. Jesus sagt, du wirst belohnt werden dafür. Er ist so großzügig. Er ist so gut. Aber das ist das, was bleiben wird in der Ewigkeit. Alles andere wird nicht bleiben. Alles andere wird nicht bleiben. Alles, was wir mit unseren Augen sehen können. Deswegen unser Fokus muss sein, in diesem irdischen Leben gute Taten zu tun. Jesus sagt, das ist unser Licht. Lasst euer Licht scheinen vor den Menschen. Das ist es. Glas Wasser im Namen Jesu. Hey, Jesus liebt dich. Worte Ermutigung. Ist gar nicht schwer. Einfach Gutes tun im Namen Jesu. Gilt für jeden von uns persönlich, gilt natürlich auch für uns als Gemeinde. Auch eine Gemeinde, haben wir zu Beginn der Offenbarung gesehen, wir werden nicht beurteilt werden an äußerlichen Dingen, so schön die sind. Wir werden nicht daran beurteilt werden, wie toll unser Gemeindegebäude war oder unser Gemeindelogo oder wie professionell wir uns präsentiert haben, wie gut strukturiert oder organisiert wir waren. Hey, all diese Dinge sind nur Werkzeuge für den eigentlichen Zweck. Worum geht's? Dass wir lieben, dass wir gute Taten tun, dass wir ein Zeugnis sind, dass wir ein Licht sind für Jesus hier, dass wir das Evangelium verkündigen, Menschen mitnehmen in die Ewigkeit, dass wir Jünger machen, dass Jesus geehrt wird in unserem persönlichen Leben, in unserem Gemeindeleben. Darum geht's. Und das wird Bestand haben, das wird bleiben. Alles andere, all diese Äußerlichkeiten werden verbrennen. Und lasst uns die Dinge und unser Leben durchaus mal aus der Perspektive betrachten. Ich denke, das ist sehr heilsam und sehr gut. Vielleicht werden sich unsere Prioritäten ändern an der einen oder anderen Stelle. Es muss unser Fokus vor allem anderen sein. Denn wenn du für irgendjemanden anderen oder irgendetwas anderes lebst, dann heißt es, alles zu verlieren, wenn du in die Ewigkeit gehst. Das wird alles verbrennen. Und wenn du nur dafür gelebt hast, dann wirst du geistig bankrott sein in der Ewigkeit. Und du wirst der letzte Penner sein und du wirst weinen über die vergeudeten Gelegenheiten und die versäumten Schätze, die du nicht gesammelt hast. Zum Abschluss sehen wir zwei Ernten. Das ist der dritte Abschnitt in dem Kapitel. In Israel gab es zwei Ernten im Jahr. Eine Ernte war im Frühjahr, das war die Getreideernte. Das Pfingstfest war das Erntedankfest zu der Zeit. Und dann gab es im Herbst die Obst- und Weinernte. Das war das Laubhüttenfest. wo sie die Ernte gefeiert haben. Die Präteristen sehen in diesen Ernten, die hier beschrieben sind, das Sammeln der gläubigen Juden in die Stadt Pella einerseits und das Gericht über die Ungläubigen in Jerusalem. Weinstock war oft ein Bild für Israel. Alle anderen sehen hier in diesem Abschnitt das letzte Gericht. In Matthäus 13, im Gleichnis vom Unkraut im Acker, sagt Jesus, die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel in diesem Gleichnis. Die erste Ernte, Verse 14 bis 16, ist die Ernte der Heiligen in das Reich Gottes. Ernte ist ja oft in der Bibel auch ein Bild für Evangelisation. Die Ernte ist reif, die Arbeiter sind wenige in diesem Sinn. Vers 14, und ich sah, und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn. Das erinnert uns an Daniel 7. Deswegen glauben manche, dass sie ein Bild von Jesus ist. Der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Ich glaube, die Ernte der Gläubigen, der Heiligen. Zweite Ernte sehen wir in Vers 17. Ein Sammeln und ein Zerstampfen der Ungläubigen. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel hervor und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach, schicke deine scharfe Sichel und ließ die Trauben des Weinstocks der Ernte, denn seine Beeren sind reif geworden. Hier haben wir die Weinernte. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kälte des Grimmes Gottes. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten. Eigentlich fast alle glauben, dass hier über Jerusalem gesprochen wird, und ihr Blut ging aus der Kälte hervor bis an die Zügel der Pferde 1600 Stadien weit. Das ist die Distanz vom Norden Israels bis zum Süden Israels. Also hier ein krasses Bild von dem Keltern, von dem Zertreten der Weintrauben. Ihr wisst ja, früher haben sie das manuell gemacht, sind drauf rumgetrampelt, auf den Trauben in einem Trog. Selbe Sprache wurde im Alten Testament verwendet über die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier übrigens, was ein Bild ist für das, was Johannes hier sieht, für diese Begebenheiten. In den Klageliedern 1, Vers 15 zum Beispiel, da klagt Jeremia, der Herr hat die Jungfrau, die Tochter Juda, hat der Jungfrau, der Tochter Juda, die Kälter getreten. Oder im Joel Kapitel 4 sehen wir dasselbe Bild über die Nationen. Auch Jesaja 63 als Bild für Gottes Gericht und Gottes Rache. Auch im Kapitel 19 werden wir dieses Bild wieder sehen, wo Jesus die Kälter tritt. Jesus ist Gott, das Lamm ist der Richter. Die große Frage ist natürlich heute, wer ist Jesus für dich? Ist Jesus dein Retter oder ist Jesus noch dein Richter? Ich meine, er wird alle richten in dem Sinn, aber Richter in dem Sinn von Verdammnis. Wer ist er für dich? Wer ist das Lamm? Dein Retter oder dein Richter? Gehörst du ihm? Oder ist er noch dein Feind? Wir leben noch in der Gnadenzeit. Und wenn du heute Morgen hier bist und es nicht klar ist für dich, dann kannst du es noch ändern. Und zu ihm umkehren und dich retten lassen. Das ist wunderbar. Noch, sage ich, Himmel und Hölle ist Realität. Und deswegen wollen wir nüchtern sein und klar sein und diese Dinge auch klar sehen. Und ich lese auch eine wirkliche Dringlichkeit aus diesen Versen hervor. Jesus liebt dich, Gott liebt dich. Und er will dich viel lieber retten, als sich richten. Das ist sein Herz. Also wenn das für dich noch nicht klar ist, dann sprich irgendjemanden an. Lass uns da weiter im Gespräch bleiben. Es ist wichtig für deine Ewigkeit. Und für alle andere von uns, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort an uns heute Morgen. Es sind wieder krasse Worte, die wir hier lesen, aber ehrliche Worte. Und ich danke dir, dass du ehrlich bist mit uns. Dass du klar, glasklar mit uns sprichst, was Sache ist, was dran ist in unserem Leben. Und ich möchte dich bitten, Herr, hilf uns, unser ganzes Leben aus der ewigen Perspektive zu betrachten und unser ganzes Leben für dich allein leben. Soli Deo Gloria, dir allein die Ehre. Amen.